Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Caroline Born im Studio und diesen Themen. In Toulouse haben Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron Einigkeit demonstriert beim deutsch-französischen Ministerrat. Dort ist auch der Brexit ein Thema, genau wie in Brüssel. Wir informieren über den Stand des Ringens. In der Bundespressekonferenz haben einige Kurden gegen das Vorgehen des türkischen Militärs in Nordsyrien demonstriert. Und im Bundestag haben FDP und Grüne den Weg für eine Reform der Grundsteuer freigemacht. Außerdem, Innenminister Seehofer will bei Cyberangriffen in die Offensive gehen. Mehr zu Seehofers digitalen Abwehrplänen in unserem Hintergrund ab 18.40 Uhr. Doch zunächst nach Frankreich. Nicht in Paris, sondern im südfranzösischen Toulouse treffen sich gerade Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron. Mit dabei sind auch verschiedene Minister aus Berlin und Paris. Der Grund für den ungewöhnlichen Ort ist, dass der Airbus-Konzern dort seinen Sitz hat. Ein Symbol für die deutsch-französische Zusammenarbeit. Gleich zu Beginn des Treffens haben Merkel und Macron gemeinsam eine Werkshalle des französischen Flugzeugherstellers besucht. Auch die künftige Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird in Toulouse erwartet. In das deutsch-französische Treffen ist nun die Meldung geplatzt, dass die neue EU-Kommission unter von der Leyen nicht wie geplant am 1. November starten kann. Darüber sprechen wir jetzt mit unserem Frankreich-Korrespondenten Jürgen König. Herr König, gibt es denn schon Reaktionen darauf?
Nein, Frau Born, offizielle Reaktionen gibt es noch nicht. Eine Pressekonferenz der Kanzlerin und des Präsidenten Macron soll in Kürze erst beginnen. Sehr überrascht dürften beide aber nicht davon gewesen sein, denn Emmanuel Macron hatte von sich aus schon gesagt, Frankreich werde auch weiterhin das Binnenmarktressort beanspruchen und für die Besetzung dieses Postens werde er sich Zeit lassen, also einen neuen Kandidaten oder Kandidatin zu finden, auch wenn die neue EU-Kommission dann eben nicht am 1. November beginnen könne. Entsprechend hat ja heute auch das EU-Parlament argumentiert, um diesen Termin zu kippen, da eben gleich drei Kommissionskandidaten in den Anhörungen scheiterten, müssten neben Frankreich auch Rumänien und Ungarn neue Kandidaten benennen. Das brauche offensichtlich mehr Zeit, hieß es. Also ganz unerwartet kam dieser Schritt nicht.
Welche weiteren Themen stehen denn heute beim deutsch-französischen Ministerrat auf dem Programm?
Also die vorbereiteten Kernthemen des Ministerrats sind Fragen einer gemeinsamen Klima- und Industriepolitik. Es wird um gemeinsame Verteidigungsprojekte und gemeinsame Rüstungsexporte gehen. Insbesondere bei den letzten beiden Themen will Macron eine deutlich schnellere Gangart erreichen. Er will Einigkeit in Rüstungsexportfragen erzielen. Angeblich wurde dazu bereits eine Erklärung ausgearbeitet. Und Macron will eine bessere Rüstungskooperation. Beim gemeinsamen Projekt zum Bau eines neuen Kampfpanzers, da gibt es Fortschritte, beim europäischen Flugzeugprojekt FCAS aber nicht. Warum nicht? Weil der Bundestag die Gelder nur schrittweise genehmigt. Und das macht die Franzosen, und zwar sowohl Politiker wie auch Vertreter der Industrie, doch zusehends nervös. Die Bundeskanzlerin drängt ihrerseits auf die Errichtung einer europäischen Datencloud, um die Datensouveränität europäischer Unternehmen zu sichern. Auch hier soll ein Konzept vorliegen. Man ist sich weitgehend einig, wenn auch Frankreich noch einen Schritt weitergehen will und auch eine europäische Aufsichtsbehörde für Datensicherheit schaffen will. Das sind die Kernthemen und dann kommt natürlich das Aktuelle dazu, die türkische Militäroffensive in Syrien oder auch der EU-Gipfel morgen. Dazu haben Angela Merkel und Emmanuel Macron schon im Vorfeld gesagt, man werde hier eng zusammenarbeiten, von einem starken deutsch-französischen Schulterschluss war schon die Rede.
Ist denn darüber hinaus auch der Brexit ein Thema in Toulouse?
Ja, natürlich. Davon muss man ausgehen. Die Nachricht, wonach EU-Ratspräsident Tusk eine Einigung in den Brexit-Verhandlungen innerhalb der nächsten Stunden für möglich hält, diese Nachricht hat man natürlich auch in Toulouse gehört. Das lässt ja auch keinen in Ruhe. Man wird abwarten, wie diese Einigung, wenn sie denn zustande kommt, am Ende wirklich aussieht. Die Bundeskanzlerin war ja letzten Sonntag schon in Paris bei Macron, um das Treffen heute und den EU-Gipfel morgen vorzubereiten. Beide haben bekräftigt, dass sie gerade angesichts der derzeitigen Krisen zusammen stehen wollen. Vielleicht gibt es am Abend ja schon eine gemeinsame deutsch-französische Position zu dieser Brexit-Einigung, wenn sie denn kommt.
Soweit Jürgen König zum deutsch-französischen Ministerrat in Toulouse. Und wie gesagt, war nicht nur dort der Brexit ein Thema. Auch in Brüssel arbeiten die EU und Großbritannien unter Hochdruck an einer Einigung. Bis heute Nachmittag wollen beide Seiten einen Vertragsentwurf zu Papier bringen, damit dieser beim EU-Gipfel ab morgen gebilligt werden kann. Bettina Klein beobachtet für uns die Gespräche. Frau Klein, sind denn die Verhandlungen schon zu einem Ergebnis gekommen?
Nein, noch nicht, aber es scheint auf jeden Fall Bewegung zu geben, wenn man die jüngsten Meldungen richtig deutet. Das Briefing der 27 Mitgliedstaaten durch Chefunterhändler Michel Barnier ist ein weiteres Mal verschoben worden, und zwar jetzt auf 19 Uhr. Man sieht wieder, wie wenig Deadlines oder Zeitvorhersagen in dem Zusammenhang wert sind. Barnier will und muss eine Aussage vor dem EU-Gipfel morgen und übermorgen treffen, darüber, wie weit man jetzt gekommen ist oder auch nicht. Aber man scheint jüngsten Meldungen zufolge, die noch nicht bestätigt sind, sehr nah dran zu sein. Dass es bis morgen fertige Rechtstexte gibt, die die Staats- und Regierungschefs dann absegnen könnten schon, das galt bisher als eher wenig wahrscheinlich. Eher wahrscheinlich, ihr sagt, wir haben eine weitgehende politische Übereinstimmung erzielt, aber es sind noch viele technische Fragen zu lösen, sodass nach dem Gipfel noch weiter gesprochen werden muss. Oder eben, ihr sagt, wir haben uns angenähert, es waren konstruktive Gespräche, aber eine Vereinbarung bis zum 31. Oktober ist auf keinen Fall möglich. Und dann würde es bedeuten, dass Boris Johnson eben eine Verlängerung beantragen muss, was er einerseits abgelehnt hat, wozu er aber durch sein eigenes Parlament gezwungen ist. Donald Tusk, wir haben es schon gehört, gerade der Ratspräsident hat gesagt, wir haben eine Grundlage für eine Übereinkunft, aber wir warten noch, ob Boris Johnson die Unterstützung insbesondere von der nordirischen DUP bekommt, die er britischen Medienberichten zufolge angeblich versucht hat, mit sehr viel Geld zur Zustimmung zu bewegen. Also es könnte hier nochmal ein langer Abend werden, dieser Mittwoch, aber wie gesagt, es scheint Fortschritte zu geben.
Was sind denn die Punkte, über die gerade noch am meisten gestritten wird?
Naja, es waren ja drei Fragen insgesamt. Zollgrenze auf der irischen Insel soll es nicht geben. Wo und wie aber dann? In der irischen See, haben die nordirischen Unionisten ja bisher abgelehnt. Und wer überwacht die Einhaltung dieser Zollkontrollen dann? Das war die Frage der Europäischen Union. Dann zweitens, wie soll die Zustimmung Nordirlands zu den Regelungen dort aussehen, dass Nordirland eben weiter EU-Regeln unterworfen bleibt? Das scheint im Augenblick eben ein sehr schwieriger Punkt gewesen zu sein, denn die DUP, die Democratic Unionist Party, besteht eben auf einem Mitspracherecht. Auf diese Abgeordneten ist Boris Johnson am Ende angewiesen. Und hier scheint jetzt eben die Frage zu sein, ob man sich da jetzt womöglich verständigt hat, so lauten die jüngsten Meldungen. Und drittens geht es auch noch darum, um die Zukunftsbeziehungen. Darum zu verhindern, dass Großbritannien sich zu einer Art Lohn- und Steuerdumping-Paradies entwickelt, wenn es dann mit der EU weiter enge Handelsbeziehungen aufrechterhalten möchte. Und da ist immer noch nicht ganz klar, ob und was hier ausgehandelt wird, dann auch eben eine Mehrheit im Unterhaus in London bekommt. Und dieser Punkt ist auf jeden Fall im Augenblick noch offen.
Das heißt, wie sieht denn der Zeitplan in den nächsten Tagen in Brüssel aus?
Na, vieles hängt wirklich von den Aussagen heute Abend ab, was dann beim Gipfeltreffen, dem regulären Oktobergipfel, morgen und übermorgen hier in Brüssel eigentlich besprochen, verabschiedet oder gesagt werden kann. Auf dem Gipfel selber wird nicht verhandelt. Das war von Anfang an eigentlich klar. Auch ein erneuter Brexit-Gipfel, Sondergipfel dann Ende des Monats, war zuletzt auch immer noch nicht ausgeschlossen. Der Zeitdruck, der jetzt entstanden ist, stammt natürlich insofern von Großbritannien, als es ja der britische Regierungschef war, der eine Verlängerung immer abgelehnt hat mit der Ansage, wir verlassen die Europäische Union am 31. Oktober, komme was wolle, mit oder ohne Abkommen. Bringt er kein Abkommen zustande, jetzt heute Abend noch oder beim Gipfel bis 19. Oktober, dann hat ihn das britische Parlament verpflichtet, eine Verlängerung zu beantragen. Das wäre natürlich eine Art Niederlage für ihn, weil natürlich auch niemand weiß, was in einer solchen Verlängerung noch passiert. Und wir werden sehr bald, glaube ich, wissen, ob es zu einer solchen Verlängerung kommen muss.
Bettina Klein aus Brüssel, wo bis zur letzten Minute an einem Brexit-Abkommen gearbeitet wird. Die türkische Offensive in Nordsyrien dauert seit einer Woche an, ohne Aussicht auf eine Waffenruhe. Die hat der türkische Präsident Erdogan heute ausgeschlossen, trotz internationaler Kritik. Verhandlungen mit der Kurdenmiliz YPG lehnt Erdogan ab. Unterdessen liefern sich türkische Truppen und die YPG weiterhin heftige Kämpfe. Jürgen Striak berichtet.
Im Nordosten Syriens versuchen die kurdischen Einheiten auch weiterhin, Gebiete gegen die türkischen Angriffe sowie gegen den Vormarsch von Ankara-treuen Milizen zu verteidigen. So zum Beispiel an der Schnellstraße M4, die parallel zur syrisch-türkischen Grenze verläuft. In mehreren unbestätigten Berichten hieß es, dass die Kurden dabei inzwischen auch gemeinsam mit syrischen Regierungstruppen kämpfen, unter anderem bei Gefechten in der Nähe des Ortes Ain Aysa, rund 35 Kilometer von der Grenze entfernt. Der türkische Präsident Erdogan hat eine Waffenruhe erneut ausgeschlossen. Ein Ende der Militäroperation werde es erst geben, wenn die kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG die geplante Sicherheitszone verlassen hätten. Davon geht man offenbar auch in Russland aus. Aus dem Kreml hieß es, man erwarte, dass die türkische Operation darauf beschränkt bleibe, das erklärte Ziel zu erreichen. Der Syrien-Beauftragte der Vereinten Nationen forderte hingegen ein sofortiges Ende aller Kampfhandlungen. Es seien bereits zu viele Menschen getötet worden, sagte Geir Petersen am Rande von Gesprächen in Damaskus. Mehr als 160.000 Menschen würden sich auf der Flucht befinden. Auch für die Krise im Nordosten Syriens gäbe es nur eine politische Lösung, an der alle Seiten beteiligt sein müssten. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, dass die US-amerikanischen Truppen im kurdisch kontrollierten Kobane ihren Stützpunkt zerstört und die Gegend verlassen hätten. Außerdem sollen Einheiten der russischen Armee das Umland der Stadt erreicht haben. Am Dienstag waren US-Truppen bereits aus der Stadt Manbij abgezogen. Die syrische Armee und verbündete russische Truppen waren dort am Montag eingetroffen, nach einer Vereinbarung mit den Kurdenmilizen, die sich beim Kampf gegen die Türkei hilfesuchend an die Regierung in Damaskus gewandt hatten. Seit Beginn des türkischen Einmarsches in Nordsyrien vor einer Woche sollen der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge bereits mehr als 70 Zivilisten getötet worden sein, darunter 21 Kinder.
Jürgen Striack zur aktuellen Lage in Nordsyrien und wir bleiben beim Thema. Die angekündigten Sanktionen der USA gegen die Türkei hat die Regierung in Ankara als bedeutungslos zurückgewiesen. Die USA wollen sich darüber hinaus mit Gesprächen für eine Waffenruhe in Nordsyrien einsetzen. Doch um den Besuch der amerikanischen Delegation in der Türkei hat es heute Verwirrung gegeben. Mittlerweile ist klar, Erdogan will sich nun offenbar doch mit US-Vizepräsident Pence und Außenminister Pompeo treffen. Christian Buttgereit.
Es geschah am Rande der Parlamentssitzung in Ankara. Der türkische Präsident Erdogan wurde von einer Reporterin des US-Fernsehsenders Sky News interviewt, ein Dolmetscher übersetzte. Erdogan sagte, die amerikanischen Gäste würden ihre jeweiligen türkischen Amtskollegen treffen. Er selbst würde sich an den Gesprächen nur beteiligen, wenn Präsident Trump käme. Das saß. Über türkische und internationale Agenturen liefen sofort Eilmeldungen. Dabei ging fast unter, dass auch CNN Türk wenige Minuten später ein Interview mit Erdogan sendete. Darin sagte der Präsident, er würde sich sehr wohl mit Vizepräsident Pence und Außenminister Pompeo treffen, nicht aber mit den anderen Delegationsmitgliedern. Das bestätigte Erdogans Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun später auf Twitter. Bei dem Besuch der Amerikaner soll es um den türkischen Einmarsch in Nordsyrien gehen. US-Präsident Trump hatte die Türkei zu einer Waffenruhe aufgefordert, Erdogan hatte das abgelehnt. Die türkischen Truppen müssten zuerst ihr Ziel erreichen und das sei die Einrichtung einer Schutzzone entlang der syrisch-türkischen Grenze, so Erdogan. Im Parlament machte er dann konkrete Vorschläge, wie der Krieg in Syrien seiner Meinung nach schnellstmöglichst beendet werden könnte. Der kürzeste Weg, das Problem in Syrien zu lösen, und unser Angebot dazu ist, direkt heute Abend sollen alle Terroristen ihre Waffen ablegen, ihre Gerätschaften zurücklassen, ihre Sprengfallen vernichten und aus der künftigen Sicherheitszone verschwinden. Sanktionen, wie etwa der deutsche Lieferstopp für Waffen, würden ihn nicht beeindrucken, hatte Erdogan schon auf dem Rückflug von Aserbaidschan türkischen Zeitungsjournalisten gesagt. Den deutschen Außenminister Heiko Maas bezeichnete er bei dieser Gelegenheit als politischen Dilettanten. Maas verstehe nichts von Politik, er sei ein politischer Neuling. In Berlin forderte Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch die Bundesregierung auf, wegen dieser Beleidigung den türkischen Botschafter einzubestellen. Nicht einbestellt, auch nicht gewünscht, sondern eher ungebeten ist der Besuch der US-Delegation in Ankara ab heute Abend. Vizepräsident Pence, Außenminister Pompeo, Trumps nationaler Sicherheitsberater O'Brien und der US-Sonderbeauftragte der Anti-IS-Koalition Jeffrey. Zum Treffen Erdogan-Pence soll es morgen kommen. An einem der darauffolgenden Tage will sich Erdogan mit dem russischen Präsidenten Putin treffen. Bereits Mittwochabend hatten beide miteinander telefoniert. Aus dem Kreml hieß es, dass sich beide Seiten einig seien, dass Konfrontationen zwischen Einheiten der türkischen Armee und der syrischen Streitkräfte verhindert werden müssten.
Christian Buttke reiht über die Verwirrung um ein Treffen Erdogans mit der US-Delegation wegen des türkischen Militäreinsatzes in Syrien. Der war heute auch überraschend Thema in der Bundespressekonferenz in Berlin. Pro-kurdische Demonstranten sind in deren Räume eingedrungen und haben während einer Pressekonferenz gegen das Vorgehen des türkischen Militärs in den syrischen Kurdengebieten protestiert. Katharina Hamberger mit den Eindrücken aus der Bundespressekonferenz.
Freiheit, Frauen, Leben!
Die Regierungspressekonferenz mit den Sprechern und Sprecherinnen der Ministerien hat gerade begonnen. Da geht die Tür des Saals der Bundespressekonferenz auf und ein gutes Dutzend Demonstrantinnen und Demonstranten der linken Gruppen Rise Up for Rojava und Women Defend Rojava, der kurdische Name für das Gebiet in Nordsyrien, kommt herein. Sie stellen sich vor den Journalisten auf, vor sich Transparente, so hoch wie sie selbst. Darauf steht zum Beispiel Angriffskrieg und ethnische Säuberung in Nordsyrien mit deutscher Kumpanei. Unter anderem wollen sie einen sofortigen Stopp aller Rüstungsexporte in die Türkei. Nach gut 15 Minuten gehen die Demonstrantinnen und Demonstranten wieder. Teils werden sie, nachdem sie den Saal verlassen haben, von der Polizei aus dem Gebäude geführt. Der Protest in der Bundespressekonferenz verläuft friedlich, so wie auch viele andere Demonstrationen von Kurden und Kurdinnen in Deutschland gegen den Einmarsch der Türkei in Nordsyrien. Allerdings kam es auch zu Ausschreitungen, unter anderem in Herne. Dort soll unter anderem ein türkisches Café von 100 der rund 350 Demonstranten gestürmt worden sein, nachdem, wie es heißt, von dort eine Flasche auf den Demonstrationszug geworfen worden ist. Am Wochenende sind mehrere weitere Demonstrationen geplant, unter anderem eine Großveranstaltung in Köln. Ali Ertan Toprak, der Vorsitzende der kurdischen Gemeinde in Deutschland, rief in den Zeitungen der Funke Mediengruppe nun zur Mäßigung bei solchen Demonstrationen auf. Man kommuniziere die ganze Zeit gegenüber den eigenen Mitgliedern und allen kurdischen Vereinen, wenn es zu Ausschreitungen komme, werde es der eigenen Sache schaden. Die Kurden hätten kein Interesse, dass Gewalt auf deutschen Straßen stattfinde, so Toprak. Auch der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofoğlu, befürchtet weitere Ausschreitungen.
Es gibt Befürworter, die jetzt wahrscheinlich in der nächsten Zeit auf die Straße gehen. Es gibt auch Gegner, die jetzt seit einigen Tagen auf der Straße sind, das Ganze kritisieren. Also es wird auch in Deutschland sehr kontrovers darüber diskutiert, was natürlich auch die Folge hat, dass teilweise auf den Straßen zu Gewalttaten kommt.
Beide Seiten müssten nun versuchen, ihre Mitglieder zur Besinnung aufzurufen, sagte Sofoğlu im Deutschlandfunk. Im Bundestag hatte die Linksfraktion heute eine Aktuelle Stunde zum Einmarsch der Türkei in Syrien beantragt. Unter anderem forderten Teile der Opposition von der Bundesregierung ein allgemeines Embargo für Rüstungsexporte in die Türkei, keine weiteren sogenannten Hermes-Bürgschaften und die Einbestellung des türkischen Botschafters. Bislang gilt nur ein Embargo für Waffen, die in Nordsyrien eingesetzt werden könnten.
Die Proteste der Kurden machen sich auch in Berlin bemerkbar, Katharina Hamberger berichtete. Bis 2030 soll der Ausstoß von Treibhausgasen um mehr als 50% im Vergleich zu 1990 sinken. Dieses Ziel hatte sich Deutschland gesetzt und dafür ein Klimaschutzpaket geschnürt, das viele nur als Klimapäckchen bezeichnen, weil es ihnen nicht weit genug geht. Die Vorhaben des Pakets müssen nun Gesetzesform annehmen. Heute hat das Kabinett die ersten Maßnahmen verabschiedet, über die der Bundestag in der kommenden Woche abstimmen soll. Katrin Aue mit den Einzelheiten.
Zwei große Baustellen gibt es beim Thema Vermeidung von CO2-Emissionen. Zwei Bereiche, in denen Deutschland großen Nachholbedarf hat: Verkehr und Wohnen. Für beides hat das Kabinett heute Maßnahmen auf den Weg gebracht. Für Finanzminister Olaf Scholz ist das
ein Paket, das dazu beitragen wird, dass der Klimawandel aufgehalten werden kann.
Da wäre einmal die Mobilität. Mehr Menschen sollen vom Flugzeug in die Bahn umsteigen. Dafür wird die Mehrwertsteuer auf Bahntickets im Fernverkehr von 19% auf 7% gesenkt. Die Bahn hat schon zugesagt, das 1:1 an die Kunden weiterzugeben. Beispiel: ein Ticket, das bisher 100 € gekostet hat, könnte dann künftig nur noch 89 89,91 € kosten und das schon ab dem Jahreswechsel. Zudem soll die Luftverkehrssteuer steigen. Beispiel: für Flüge bis 2500 Kilometer werden dann gut 13 Euro fällig. Bislang waren es 7,50 Euro.
Das ist also die deutlichste Handlung, um sicherzustellen, dass mehr andere Verkehrsmittel, insbesondere die Bahn, genutzt wird, für innerdeutsche Strecken zum Beispiel.
Auch Pendler mit weitem Weg zur Arbeit sollen künftig entlastet werden. Sie erhalten mehr Geld von der Steuer zurück. Die Entfernungspauschale steigt ab dem 21. Kilometer von 30 auf 35 Cent pro Kilometer. Und künftig sollen auch geringverdienende Pendler davon etwas haben, die bislang bei der Pendlerpauschale leer ausgingen.
Es gibt dann die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel so wenig Geld verdient, dass man keine Steuern zahlt, sich das vom Finanzamt erstatten zu lassen.
Mobilitätsprämie soll das dann heißen. Im Bereich Wohnen soll auch etwas getan werden. Die Bundesregierung will Anreize schaffen für mehr energetische Gebäudesanierung. Wohnungs- und Hauseigentümer sollen künftig 20% der Kosten dafür von der Steuer absetzen können, verteilt auf 3 Jahre. Und die Eckpunkte für die CO2-Bepreisung wurden heute auch noch verabschiedet. Der Einstiegspreis soll, wie geplant, bei 10 Euro pro Tonne liegen. Bis 2025 steigt der Preis dann auf 35 Euro pro Tonne. Der Opposition gehen all diese einzelnen Schräubchen, an denen jetzt nach und nach gedreht wird, nicht weit genug. Sie erneuert heute ihre Grundsatzkritik am Klimapaket. Etwa die FDP-Politikerin Bettina Stark-Watzinger.
Die vielen einzelnen Maßnahmen sind ein Sammelsurium, teilweise kontraproduktiv, in ihrer Wirkung nicht gerechtfertigt, und sie werden aber für die Menschen sehr teuer werden.
Auch die Grünen sind nach wie vor unzufrieden. Die klimapolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion Lisa Badum hofft auf Nachbesserungen, wenn das Paket im Bundestag und im Bundesrat ist.
Also klar werden wir versuchen, diese Maßnahmen zu verbessern. Aber ganz klar ist auch, der Bundesrat kann nicht aus einem miesen Klimapäckchen ein gutes Klimapaket machen. Das muss man wirklich klar sagen. Die Macht und die Kraft des Bundesrats ist hier begrenzt. Was möglich ist, werden wir versuchen.
Das Klimapaket. Auch jetzt, wo die Einzelmaßnahmen nach und nach beschlossen werden. Die Kritik daran bleibt laut.
Das Kabinett hat heute wesentliche Teile des Klimaschutzpakets auf den Weg gebracht. Katrin Aue berichtete. Die Opposition hat heute den Weg für die Reform der Grundsteuer freigemacht. FDP und Grüne wollen der geplanten Änderung im Bundestag zustimmen. Damit wäre die erforderliche Zweidrittelmehrheit klar erreicht, die Union und SPD für die entsprechende Grundgesetzänderung brauchen. Zuvor hatte die FDP-Fraktion mit einer Blockade gedroht. Gudula Geuter über ein Ergebnis nach zähen Verhandlungen.
Es ist eine Einigung buchstäblich in letzter Minute. Übermorgen wollte der Bundestag die Reform der Grundsteuer in letzter Lesung beschließen, damit das Gesetz noch in der Frist in Kraft treten kann, die das Bundesverfassungsgericht gesetzt hat. Mühsam hatte die Koalition aus CDU, CSU und SPD zuvor zusammengefunden, aber das reichte nicht. Denn damit die komplizierte Regelung nicht an verfassungsrechtlichen Vorgaben scheitert, wird vorsichtshalber das Grundgesetz geändert. Die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit im Bundestag ist jetzt gesichert mit Grünen und FDP.
Wir sind zufrieden,
betont Fraktionsvize Christian Dürr für die FDP. Übermäßige Bürokratie sei vermieden worden. Schon zuvor war der Gesetzentwurf Ergebnis eines äußerst schwierigen Kompromisses gewesen. Die Mehrheit der Bundesländer und auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD wollen, dass die Steuer mindestens annähernd nach dem Wert der Immobilie oder des Grundes erhoben wird, mit Grundstückswert und Miete. Andere lehnen das ab, allen voran Bayern, das eine Öffnungsklausel durchsetzte. Die Länder können nun davon abweichen und einfachere Berechnungen wählen, etwa nach der Fläche. In der ersten Lesung im Bundestag hatte das für die Unionsfraktion Andreas Jung so begründet.
Es geht darum, in einem föderalen Wettbewerb zu fragen, wie gelingt es am besten, bezahlbaren Wohnraum zu sichern. Und es wird ein Wettbewerb sein zur Frage, wie vermeiden wir unnötige Bürokratie.
Während die SPD nur zähneknirschend mitmachte, Bernhard Daldrup.
Ich mache gar keinen Hehl daraus, dass die Öffnungsklausel, die in das Grundgesetz aufgenommen werden soll, um den Ländern eine eigene Gesetzgebungskompetenz zu eröffnen, für uns eine immense Hürde bedeutet. Und ich sage an dieser Stelle auch, sie ist durch ein Verhalten der CSU, dem ich keinen politischen Anstand attestiere, erzwungen worden.
Die Öffnungsklausel sollte es trotzdem geben, nur fürchtete die FDP, sie würde ins Leere laufen. Denn die Grundsteuer ist auch für den Länderfinanzausgleich wichtig und sollte nach dem Willen von Finanzminister Scholz dafür einheitlich berechnet werden, sprich nach seinem Modell. Und das heißt, die Länder hätten doch wieder jedes Grundstück bewerten müssen, die Steuerpflichtigen alle Angaben machen. Das habe man verhindert, sagt Alfred Tonka von der FDP zufrieden.
Es wäre für die Finanzverwaltung natürlich ein erheblicher Mehraufwand gewesen. Und viele Länder hätten sich vielleicht gesagt, wir schaffen gar kein einfacheres Grundsteuerrecht im Land, weil der Verwaltungsaufwand einfach riesig ist.
Wie die Frage jetzt für den Finanzausgleich der Länder untereinander gelöst wird, bleibt freilich derzeit noch offen. Ohne eine Einigung in diesem Jahr wäre die Grundsteuer schlicht entfallen und damit mit mehr als 14 Milliarden Euro eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen. Weil das verhindert werden konnte, zeigen sich auch die Grünen zufrieden, die außerdem erreicht haben, dass ungenutzte Grundstücke schneller als bisher vorgesehen höher besteuert werden können. Auch in der Unionsfraktion zeigte man sich zufrieden, die Kommunen hätten Planungssicherheit.
Der geplanten Reform der Grundsteuer steht im Bundestag wohl nichts mehr im Weg. Ein Bericht von Gudula Geuter. Seit 5 Monaten dauern die Proteste in Hongkong an. Die Demokratiebewegung richtet sich vor allem gegen die Regierung und den steigenden Einfluss Pekings auf die Sonderverwaltungszone. Die Demonstranten erhalten nun Rückendeckung aus den USA. Das US-Abgeordnetenhaus hat einen Gesetzentwurf angenommen. Er sieht Sanktionen vor, sollte Peking die Autonomie der Sonderverwaltungszone untergraben oder Bürgerrechte einschränken. Die Volksrepublik hat den US-Abgeordneten daraufhin vorgeworfen, Unruhestifter zu unterstützen. Deren Protest hat unterdessen das Parlament in Hongkong erreicht und die Rede der umstrittenen Regierungschefin Lam gestört. Frank Eichmann berichtet über die anschließende Pressekonferenz.
Eine Pressekonferenz ist eine Pressekonferenz. Über diese simple Tatsache dürfte sich Carrie Lam heute gefreut haben, weil ihre Parlamentsrede keine Parlamentsrede wurde, niedergebrüllt von Oppositionsabgeordneten, schnell abgebrochen, später als Videoaufzeichnung nachgeholt. Bei der sehr disziplinierten Pressekonferenz waren 2 Themenkreise besonders wichtig, natürlich die Lage in Hongkong selbst und der Gesetzentwurf des US-Kongresses, der unter Straf- und Sanktionsandrohung China davor warnt, in Hongkong Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einzuschränken. Dieser Gesetzentwurf sei bedauerlich und enttäuschend, so Carrie Lam. Es gibt insbesondere dafür keine Rechtfertigung, dass eine ausländische Regierung Hongkonger Politikern Sanktionen androht. Ich bedauere die Annahme dieses Gesetzes durch das US-Repräsentantenhaus sehr. Eine ausländische Regierung oder ein ausländisches Parlament mischt sich in unsere inneren Angelegenheiten ein. Uns muss aber kein ausländisches Parlament erklären, wie wichtig Hongkongs Menschenrechte, die Freiheit und Rechtsstaatlichkeit sind. Das sind Grundwerte, für die jeder Bürger eintritt. Was die Proteste angeht, vor allem die sogenannten 5 Forderungen, blieb Carrie Lam kompromisslos. Eine Amnestie für alle bei den Protesten Festgenommenen, das sei illegal, und die Hauptforderung nach einem allgemeinen Wahlrecht, das übersteige ihre Kompetenzen als Regierungschefin. Aber natürlich wolle jeder, dass Hongkong so schnell wie möglich aus der Krise zur Normalität zurückkehren. Denn der bereits angerichtete Schaden ist schon jetzt sehr schwer. Keiner will, dass sich die jetzige Situation fortsetzt. Aber um das zu erreichen, dürfen wir auf keinen Fall von unseren Grundprinzipien abweichen, die Hongkong am Laufen halten. Sie biete einen Dialog an, wenn sich die Lage beruhigt habe. Ein Komitee könne dann die Konflikte und Spannungen untersuchen, Lösungen finden. Aber die Gewalt müsse enden, die Regierungschefin schon in ihrer Rede am Vormittag so zusammenfasste. Gut 4 Monate, über 400 Protestaktionen, viele endeten gewalttätig, über 2000 Festnahmen, über 1000 Verletzte. Die eskalierende, überbordende Gewalt geht von einer kleinen Gruppe von Randalierern aus, die sind organisiert, haben ihre Pläne und schon extrem hohen Schaden angerichtet. Ich glaube, niemand, der Hongkong wirklich liebt und wertschätzt, würde sich so rechtlos und aggressiv verhalten. Wir hoffen, dass die ganze Gesellschaft sich zusammenfindet und gegen diese Gewalt aufsteht. Ein Wunsch, mehr nicht. Am Abend dann diese erschreckende Meldung. Jimmy Cham, ein bekannter Hongkonger Bürgerrechtsaktivist, wurde bereits zum 2. Mal innerhalb von 2 Monaten angegriffen. Diesmal von 4 bis 5 Männern. Sie attackierten ihn mit Hämmern und flohen unerkannt. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Seine Organisation, die Civil Human Rights Front, verurteilte die Tat und hält an der für Sonntag geplanten Demonstration fest. Eine Genehmigung der Polizei hat sie noch nicht.
Frank Eichmann aus Hongkong, wo die Proteste eine Parlamentsrede der umstrittenen Regierungschefin Lam gestört haben. Das waren die Informationen am Abend. Kommentare zum aktuellen Geschehen laufen ab 19.05 Uhr. Heute unter anderem zu Erdogans Militäroffensive in Nordsyrien, dem Klimapaket der Bundesregierung und der Einigung auf eine Änderung der Grundsteuer. Die aktuellen Berichte unserer Korrespondenten hören Sie wieder ab 23.10 Uhr in der Sendung »Das war der Tag« mit meinem Kollegen Jürgen zur Heide. Ich empfehle Ihnen auch unseren Podcast »Der Tag«, den Sie in unserer Mediathek und auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de hören können. Am Mikrofon verabschiedet sich Caroline Born. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.